Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Die Worte, die Günter Schabowski, der ehemalige Sekretär für Informationswesen der DDR, am 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz sprach, sind in die Geschichte eingegangen. Etwas geschliffener eröffnete Tagesschausprecher Jo Brauner abends die Sendung mit dem Satz: Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Kurz darauf stürmten DDR-BürgerInnen die Grenzübergänge an der Berliner Mauer und der Bundestag in Bonn sang die Nationalhymne. Es war der Anfang vom Ende der Deutschen Demokratischen Republik. Was war passiert? Im Gegensatz zu den erfolglosen Massenprotesten 1953, bei denen in der DDR zuerst gegen die Normenerhöhung der sozialistischen Planwirtschaft, generell aber für Demokratie und Wiedervereinigung demonstriert wurde, ist der politische Kontext im Sommer 1989 ein anderer. Der Kalte Krieg scheint für den Westen politisch wie ökonomisch gewonnen, sozialistische Staaten wie die DDR sind am Rande der Pleite, und die Sowjetunion als Hegemonialmacht ist offenbar weder fähig noch willens, sie länger unter den Schirm des Warschauer Paktes zu zwingen. Vor allem aber gehen in Leipzig und anderen ostdeutschen Städten zigtausende auf die Straße. Und das ausdauernd und regelmäßig. Unter den Slogans »Wir sind das Volk« und »Keine Gewalt« fordern sie am 3. September 1989, einem Montag, vor der Leipziger Nikolaikirche zum ersten Mal öffentlich ein Ende des Unrechtsstaates. Diese Montagsdemonstrationen werden in der Folge Sammelbecken für Oppositionelle und Unzufriedene. Sie finden nicht nur in Leipzig statt, sondern auch in Dresden, Halle, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Plauen, Arnstadt, Rostock, Potsdam und Schwerin. Trotz anderweitiger Befürchtungen setzt das Regime keine Gewalt ein. Auch die in der DDR stationierten sowjetischen Truppen bleiben in ihren Kasernen. Am 2. Oktober sind es in Leipzig laut Hamburger Abendblatt schon 20.000 Demonstranten, am 9. Oktober 70.000 Menschen. Sie fordern Meinungsfreiheit, politische Mitsprache und ein Ende der SED-Herrschaft. Am 16. Oktober versammeln sich in Leipzig 120.000 Demonstranten, am 23. Oktober 250.000, am 30. Oktober schließlich über 300.000. Ihre Unzufriedenheit hat sich über Jahrzehnte angestaut und so nutzen die BürgerInnen nun die günstigen Umstände und sorgen für eine echte, friedliche Revolution. Auch wenn man solche Massendemonstrationen, die Abstimmung mit den Füßen, wie sie 1989 in der DDR zu beobachten war, zweifellos als Protest bezeichnen kann, muss man zugleich differenzieren. Einerseits in Bezug auf seinen Kontext, andererseits auf seine Mittel. Zuerst der Kontext des politischen Systems. Zwischen Protest in Demokratien und Protest in autoritären Regimes bestehen natürlich grundlegende Unterschiede. In ersteren sind einige Arten von Protest erlaubt und geduldet, wenngleich die drastischeren Aktionsformen oft kontrovers diskutiert und als reine Störung oder gar Terrorismus abgewertet werden. In autoritären Regimes ist Protest grundsätzlich verboten. Die Versammlungsfreiheit, eines der Grundrechte jeder Demokratie, gilt hier nicht. Deshalb sind Beispiele wie die Montagsdemonstrationen in der DDR besonders bemerkenswert, was den Mut der Menschen und die Wirkkraft des Protestes angeht. In ihnen kam nicht nur eine inhaltlich-politische Unzufriedenheit mit den akuten Zuständen zum Ausdruck, sondern auch eine philosophisch-humanistische mit einem unterdrückerischen System an sich. In autoritären Kontexten bedeutet Protest immer auch Kommentar und Klage. In Bezug auf seine eigene Verunmöglichung von oben kämpft er in erster Linie für die eigene Existenzberechtigung. In Demokratien hingegen ist Protest aller Art zuerst ein Akt demokratischer Selbstermächtigung, damit zugleich stets Ausdruck einer zumindest impliziten Zustimmung zum System. Ausnahmen sind extremistische Proteste, die sich demokratischer Mittel bemächtigen, um die Demokratie oder ihre grundlegenden Werte an sich anzugreifen. Man denke an die Querdenker-Demonstrationen während der Corona-Pandemie und ihren Tiefpunkt, dem Sturm auf den Reichstag am 28. August 2020. Oder an die üblichen Neonazi-Aufmärsche an für sie geschichtsträchtigen Daten wie dem Geburtstag Adolf Hitlers. Ansonsten wendet sich nahezu jede friedliche Protestform, die sich demokratischen Prinzipien wie Transparenz und Dialogbereitschaft verpflichtet fühlt, an die Demokratie als Adressat ihrer Forderungen. Protest ist kein Pro-Seminar, stellt der Soziologe Armin Nassei in Das große Nein, Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests fest. Protest ist zwar im Wortsinne ein positives Zeugnis, schreibt er, aber eben auch ein großes Nein, das entsteht, wenn sich ein politisches Ziel nicht mit den Bordmitteln des parlamentarischen Verfahrens erreichen lässt. Protest erreiche selten konkrete Gesetzgebung, allein schon, weil er selten konkrete Lösungen fordere. Seine Funktion bestehe eher darin, mit jener Stimme des Vetospielers zu sprechen, den es gar nicht geben kann. Dennoch gibt es unzählige historische Beispiele, bei denen Protest sehr konkrete Forderungen durchgesetzt hat. Sie genauer zu untersuchen, kann Hinweise darauf geben, wann Protest mehr oder weniger wirkungslos verebbt, wann er sich wie und in welche Dimension steigern muss und wann er erfolgreich im Sinne greifbarer Veränderung wird.